D-Radio Wissen. Update.
هنوز خسارات این زلزله مشخص نیست.
Mitten in den Nachrichten musste der Moderator eines afghanischen Fernsehsenders heute aus dem Studio rennen. Ein Erdbeben hat in Afghanistan und in Pakistan schwere Schäden angerichtet. Viele Menschen sind ums Leben gekommen. Darum geht es jetzt zuerst im Update. Heute mit Anne Tepper.
Update.
Ein halbes Jahr nach dem schweren Erdbeben in Nepal hat in Südasien schon wieder die Erde gebebt und mit einer Stärke von 7,5 fast genauso schwer wie im Mai. So wie in der pakistanischen Stadt Peshawar rannten Menschen in Panik auf die Straßen.
Der ganze Wagen wurde durchgeschüttelt. Ich dachte am Anfang, dass von hinten jemand auf den Wagen gesprungen ist. Aber dann sah ich, wie alle Häuser wackelten und ich fing an zu beten.
The car was moving. And that building, there come a shouting from that building as well. And I was so scared.
Die Lage ist noch immer ziemlich unübersichtlich. Bis jetzt haben die Behörden in Afghanistan und Pakistan mindestens 150 Tote gemeldet. Die Zahlen werden aber wohl noch steigen, weil die besonders betroffenen Gebiete schwer zugänglich sind. Das Telefon ist ausgefallen. Einige Gegenden werden außerdem von den Taliban kontrolliert. Aus der Region berichtet jetzt unsere Korrespondentin Sandra Petersmann.
Zu einem besonders tragischen Zwischenfall kam es in der nordafghanischen Provinz Tachar. Dort brach in einer Mädchenschule eine Massenpanik aus. Als die Schülerinnen alle auf einmal ängstlich nach draußen strömten, verloren Dutzende Kinder im Gedränge das Gleichgewicht. Einige wurden zu Tode getrampelt, andere zerquetscht. Auch das Nachbarland Pakistan meldet Dutzende Tote und Verletzte. In beiden Ländern sind Straßen aufgeplatzt und Häuser von tiefen Rissen durchzogen. Das Erdbeben war so stark, dass auch in der rund 2 Flugstunden entfernten indischen Hauptstadt Neu-Delhi viele Menschen ängstlich aus schwankenden Häusern nach draußen rannten. Die U-Bahn stand zwischenzeitlich still.
Das Zentrum des Bebens lag in der afghanischen Provinz Badakhshan in den Bergen des Hindukusch. Anders als in Nepal vor einem halben Jahr war der Herd des Bebens diesmal ziemlich tief, nämlich 200 Kilometer unter der Erde. Je tiefer das Beben, desto geringer sind normalerweise die Auswirkungen. In Südasien gibt es oft Erdbeben, weil dort die indische und die eurasische Erdplatte aufeinanderstoßen. In Nepal sind im Frühjahr mehr als 9000 Menschen ums Leben gekommen. Kurz vor dem Winter leben dort immer noch Millionen in Notunterkünften.
Was sonst noch wichtig war?
In Polen jubeln die Nationalkonservativen. Die Partei Recht und Gerechtigkeit von Jarosław Kaczyński ist zurück an der Macht. Die PiS hatte die Parlamentswahl gewonnen und zwar deutlich mit voraussichtlich fast 38% der Stimmen. Das könnte sogar reichen, um alleine zu regieren. Die liberal-konservative Bürgerplattform von Regierungschefin Ewa Kopacz kam laut einer Prognose lediglich auf rund 24%. PiS-Spitzenkandidatin Beata Szydło erklärte den Erfolg am Abend vor allem mit Volksnähe.
Wir haben ehrlich und hart gearbeitet und das 8 Jahre lang. Wir haben uns den Erfolg verdient, weil wir genauso sind wie unsere Landsleute. Wir haben uns nicht von der Wirklichkeit entfremdet. Wir sind zu den Menschen gegangen, die es schwer haben, die Hilfe brauchen.
Die bisherige liberal-konservative Regierung hat zwar wirtschaftlichen Erfolg vorzuweisen, gilt aber als kalt und arrogant. Die PiS hatte vor allem auf soziale Themen gesetzt im Wahlkampf und versprochen, eine Rentenreform zurückzunehmen, das Kindergeld zu erhöhen und dass alte Menschen Medikamente nicht bezahlen müssen. Kritiker halten das für leere Versprechungen. Das Rentenalter zu senken sei viel zu teuer und lasse sich gar nicht umsetzen. Die Bundesregierung wollte das Wahlergebnis nicht kommentieren. Als die europakritische PiS zuletzt an der Macht war, hatte sich das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen ziemlich verschlechtert. Gerade in der Flüchtlingsfrage dürfte die Zusammenarbeit auch jetzt zumindest schwieriger werden. Die PiS hatte im Wahlkampf auf Anti-Flüchtlingsrhetorik gesetzt und heftig kritisiert, dass Polen 7000 Flüchtlinge aus anderen EU-Staaten aufnimmt. Deutschland fordert aber von den anderen EU-Mitgliedern stärkere Unterstützung. Die Politikwissenschaftlerin Ewa Marciniak warnt außerdem vor einem Rechtsruck.
Mamy oczywiście głos Beaty Szydło, która jest wyważona.
Auf der einen Seite haben wir die Stimme der Spitzenkandidatin Beata Szydło, die gemäßigt und der politischen Mitte zuzurechnen ist. Und dann haben wir den ehemaligen Ministerpräsidenten Jarosław Kaczyński, der eine Sprache der Angst pflegt. Und das ist für mich Grund zur Sorge.
Sorge vor allem deshalb, weil viele die zukünftige Regierungschefin Szydło nur für eine Art Strohmann halten, während eigentlich Parteichef Jarosław Kaczyński die Macht in der Hand hat. Er war es auch, der am Wahlabend zuerst vor die Presse getreten ist. Szydło musste mit ihrer Rede eine Viertelstunde warten, bis er fertig war.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz sind die Meinungen gespalten. Die einen haben Angst, dass immer mehr Länder in Europa nach rechts rücken, die anderen gratulieren Polen. Nutzer, das Runde muss ins Eckige, schreibt bei spiegel.de. Das polnische Volk hat sich demokratisch gegen Einwanderung muslimischer Flüchtlinge entschieden. Mesenchym meint bei tagesschau.de, das ist ein wirklicher Rechtsruck, bedauerlich. Für die intellektuelle Entwicklung Polens zu einer wirklich freien und weltoffenen Gesellschaft ist es nicht gut und auch für das deutsch-polnische Verhältnis nicht. Walter Muck schreibt bei spiegel.de, wenn die Leute meinen, sie brauchen Europa nicht, gut, dann werden die EU-Mittel gestrichen, Visumspflicht wieder eingeführt, der freie Warentransfer gestoppt und die Arbeitsmigranten dürfen wieder in ihre Heimatländer. Porsche 13 schreibt im Forum der Süddeutschen Zeitung, der Staatenverbund, der sich EU nennt, bricht auseinander. Die Länder wollen sich einfach nicht in nationale Angelegenheiten von einer übergeordneten Macht reinreden lassen, sondern selbst entscheiden, welchen Weg sie gehen. Das ist legitim, aber dann sollte auch die überbordende Subventionierung vieler Länder ein Ende haben. Zawusel sieht das anders und schreibt im Süddeutsche Forum, Kaczynski ist ein machtgeiler Demagoge und Hetzer. Er warnt vor Parasiten, die die, in Klammern nicht vorhandenen, Flüchtlinge ins Land bringen. Polen wird definitiv das nächste Ungarn, inklusive Abbau der Demokratie.
Um Unterstützung bei den Flüchtlingen ging es gestern Abend auf einem EU-Sondergipfel. Wichtigster Beschluss, Griechenland soll Aufnahmeplätze für rund 30.000 Flüchtlinge schaffen. Jetzt wurden Pläne bekannt, wie das funktionieren soll. Demnach sollen 20.000 Menschen in Wohnungen untergebracht werden. Die Miete soll laut der griechischen Regierung die UNO bezahlen. Insgesamt will die EU auf der Balkanroute für Flüchtlinge 100.000 Aufnahmeplätze einrichten. Außerdem soll die EU-Grenzschutzagentur Frontex in einer neuen Mission die Grenzen zwischen Griechenland, Mazedonien, Albanien und Serbien stärker kontrollieren. Slowenien soll innerhalb einer Woche mehr als 400 zusätzliche Polizisten bekommen. Für Volkswagen gibt es schon wieder schlechte Nachrichten. Der deutsche Autobauer hat seinen Spitzenplatz beim Verkauf von Fahrzeugen verloren an den Konkurrenten Toyota. Der hat in den ersten 9 Monaten dieses Jahres 7,5 Millionen Autos verkauft, Volkswagen nur 7,4 Millionen. Auf Platz 3 im weltweiten Ranking liegt der US-Konzern General Motors. Wer bei einem Geldtransportunternehmen arbeitet, dürfte sich freuen. Laut einer Analyse liegt in dieser Branche der Mindestlohn über den festgelegten 8,50 Euro. Das hat die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung ermittelt. Demnach bezahlen 11 von insgesamt 19 Branchen heute bereits 10 Euro und mehr. In 4 Branchen wird aber weniger als 8,50 Euro bezahlt. Das sind unter anderem Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft und die Textil- und Kleidungsindustrie. Diese Branchen machen von den Übergangsregeln Gebrauch.
Was noch wichtig wird.
Bis Mitternacht kann man sich noch als Kandidat für den FIFA-Chefsessel bewerben. 8 Bewerber gibt es schon, unter anderem UEFA-Generalsekretär Gianni Infantino. Offenbar räumt der europäische Verband seinem gesperrten Chef Michel Platini keine guten Chancen mehr ein. Für den besten Kandidaten hält der FIFA-Kenner Guido Tognoni den früheren Generalsekretär des Weltverbands.
Jérôme Champagne ist der Einzige, der ein nennenswertes Programm vorlegt. Und zwar ein Programm, der allen etwas bietet. Es geht von den Frauen über die Schiedsrichter bis zu den Vulkaninseln. Er hat alles einbezogen. Das Programm ist gut. Die Frage ist, woher holt er die Koalitionen, die es braucht, um über 100 Stimmen zu kommen?
Bei der letzten Wahl im Frühjahr gab es wesentlich weniger Bewerber als diesmal. Immer mehr Daten müssen durch das Netz. Sollen sie alle gleich schnell transportiert werden oder soll es für bestimmte Daten eine Art Überholspur geben, damit wichtige Daten nicht in einem Stau landen? Morgen stimmt das Europaparlament über eine neue Verordnung zum Thema offenes Internet ab. Die ist nach Ansicht von Kritikern so schwammig formuliert, dass die Netzneutralität damit praktisch abgeschafft wird, also dass alle Daten gleich schnell transportiert werden. Vor der Abstimmung haben mehr als 30 Start-ups, Internetunternehmen und Investoren aus Europa und den USA gefordert, dass die Netzneutralität stärker im EU-Recht verankert wird, darunter Firmen wie Netflix, Kickstarter und Soundcloud. Sie befürchten, dass künftige Datenüberholspuren ihre Dienste ausbremsen könnten.
Und sonst in der Welt?
Normalerweise sind Präsidentenwahlen in Argentinien eine klare Sache. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes gibt es aber eine Stichwahl. Nach der ersten Runde der Präsidentenwahl gestern liegen der Kandidat der Regierungskoalition Daniel Scioli und sein konservativer Gegenspieler Mauricio Macri überraschend nah beieinander. Scioli war eigentlich als Favorit in die Wahl gegangen, schaffte aber nur etwa 37%. Macri kommt auf gut 34%. Die Stichwahl soll Ende November stattfinden. Ohne einen Pass haben es Flüchtlinge aus Syrien noch schwerer, im Ausland Schutz zu finden. Viele haben aber im Bürgerkrieg ihren Pass verloren, erst abgelaufen oder sie hatten nie einen. Das wollen einige nachholen. Bei den syrischen Behörden werden zurzeit pro Tag 5.000 neue Pässe beantragt, im Vergleich zu etwa 1.000 pro Tag im letzten Jahr. Das berichtet die regierungsnahe Tageszeitung Al-Watan und beruft sich auf offizielle Zahlen. Demnach wurden in diesem Jahr bisher über 800.000 Pässe ausgestellt. Aber nicht nur Syrer im Inland beantragen die Dokumente, sondern auch aus dem Ausland. Das kostet mit über 360 Euro fast 25 Mal mehr als in Syrien. Laut der Zeitung sind die Auslandspässe inzwischen eine gute Einnahmequelle für die Regierung. Seit Anfang des Jahres habe sie dadurch umgerechnet fast eine 500 Millionen Euro bekommen. In diesem Restaurant in den USA sind Waffenbesitzer ganz besonders willkommen. Wer versteckt eine Waffe trägt, bekommt nämlich seit neuestem 25% Rabatt auf seine Rechnung. Der Grund dafür: die Gaststätte in Indianapolis wurde kurz zuvor ausgeraubt. Keiner wurde verletzt, aber der Restaurantchef beschloss, er wolle kein leichtes Ziel mehr sein. Der Rabatt ist allerdings nicht nur für normale Waffenfans gedacht. Die Gaststätte ist laut einem Zeitungsbericht auch populär bei Polizisten. Ein beliebtes Argument der Waffenlobby in den USA ist, dass Amokläufe und andere Schießereien verhindert werden könnten, wenn die Angegriffenen nur Waffen gehabt hätten. Unter dieser Prämisse fordern manche, auch Kindergärtner zu bewaffnen, um die Kleinsten zu schützen.
Wissensnachrichten.
Der Komet Lovejoy heißt nur zufällig so, als könnte man auf ihm eine Menge Spaß haben. Namensgeber ist nämlich eigentlich der Entdecker, der Hobbyastronom Terry Lovejoy. Aber Anne Zuber aus den Wissensnachrichten, was Forscher jetzt im Schweif des Kometen gefunden haben, das passt doch ganz gut zu dem Namen.
Ja, sie haben eine Menge Ethanol, also Alkohol, in der Atmosphäre des Kometen gefunden und Glykolaldehyd, also einen einfachen Zucker. Darüber schreiben sie im Fachjournal Science Advances. Einer der Astronomen sagt, dass der Komet so viel Alkohol freigesetzt hat, wie in 500 Flaschen Wein drin ist. Und zwar in der Zeit, als der Komet besonders aktiv war. Das war Anfang des Jahres. Da ist Lovejoy relativ nah an die Sonne rangeflogen. Dabei hat er sich erwärmt und 20 Tonnen Wasser pro Sekunde produziert. Und diesen Wasserdampf haben die Forscher analysiert und darin Zucker und Alkohol gefunden und noch 19 andere Moleküle, zum Beispiel Kohlenmonoxid, Stickstoff und Schwefel.
Also man könnte auch sagen, Lovejoy schwitzt und stinkt. Tun das andere Kometen nicht auch?
Ja, tun sie. Also viele der entdeckten Moleküle haben Forscher vorher schon auf dem Kometen Hale-Bopp entdeckt. Die Astronomen sagen aber jetzt, dass wir Alkohol und Zucker gefunden haben, ist eine Premiere. Allerdings widersprechen da schon wieder andere, die den Kometen Schuri beobachtet haben. Die erklären nämlich, dass die Rosetta-Mission auch Ethanol auf Schuri gefunden hat. Insgesamt zeigen diese Entwicklungen laut den Forschern aber, dass Kometen möglicherweise bei der Entwicklung des Lebens auf der frühen Erde geholfen haben. Sie können bei Kometeneinschlägen vor 4 Milliarden Jahren komplexe organische Moleküle auf die Erde gebracht haben und die wären dann sonst vielleicht von alleine nicht entstanden.
Kommen wir vom Weltall zu echt erschreckender Forschung hier auf der Erde. Es geht um Manipulation von Live-Bildern.
Ja, bis jetzt dachten wir eigentlich, wo live drüber steht, da kann man nichts faken. Wissenschaftler aus Erlangen, Saarbrücken und Stanford sagen aber jetzt, kann man doch. Sie haben nämlich spezielle Algorithmen entwickelt, durch die werden die Lippenbewegungen und die Mimik von einer Person auf das Videosignal einer anderen Person übertragen, und zwar in Echtzeit. Das heißt, wenn ich eine Person im Fernsehen reden sehe, zum Beispiel US-Präsident Obama, könnte es sein, dass er in Wirklichkeit gar nichts sagt.
Das wäre ziemlich krass. Wie funktioniert das?
Also wenn wir mal bei Obama als Beispiel bleiben und nehmen an, ich will ihn faken, dann werde ich mit einer 3D-Kamera gefilmt, Obama auch. Und dann werden von uns beiden die Gesichtsmodelle errechnet und die Bewegungen analysiert. Und meine Mimik- und Lippenbewegungen werden auf Obama übertragen. Und am Ende ist es so, wenn ich eine Grimasse schneide oder die Augenbraue hebe, tut Obama das auch.
Das heißt, so kann ich eigentlich alle Live-Übertragungen manipulieren.
Ja, davor warnen die Wissenschaftler auch, aber eigentlich geht es ihnen um was ganz anderes. Sie wollen ihre Arbeit nächsten Monat auf einer Konferenz in Japan vorstellen. Ihnen geht es nämlich grundsätzlich darum, wie Computer bewegte Bilder um sich herum erfassen. Das ist zum Beispiel in der Robotik wichtig. Und ganz praktisch könnte man diese Methode auch nutzen, um die Lippenbewegungen bei synchronisierten Kinofilmen zu verbessern.
Okay, das wäre wieder was Positives. Zum Abschluss gibt es nochmal gefährlich. Es geht um Hunde, und zwar richtige Muskel. Protze.
Ja, so einen Hund haben Forscher aus China gezüchtet. Sie haben die Gene eines Beagles so verändert, dass er doppelt so viel Muskelmasse hat. hat wie ein normaler Beagle. Konkret haben sie ein Protein entfernt, das Muskelbildung verhindert. Und laut den Forschern würde sich der Hund gut machen bei der Jagd oder bei der Polizei, weil er eben schneller und stärker ist als andere. Aber die Wissenschaftler wollen damit vor allem die Forschung für Menschen voranbringen. Also zum Beispiel Medikamente gegen Muskelschwund entwickeln. Denn sie sagen, dass Hunde dem Menschen sehr ähnlich sind, was Anatomie und auch Muskeln angeht.
Also der Hund ist ein Versuchskaninchen.
So kann man es sagen.
Danke, Anne.
Wetter.
Der Abend geht trocken zu Ende. In der Nacht breitet sich Nebel aus bei Tiefstwerten zwischen 8 und 1 Grad. Morgen hängt dann erstmal noch fast überall Nebel. Wenn der sich auflöst, kommt aber Sonne nach. Die Temperaturen kommen zum Teil nah an die 20-Grad-Marke ran mit maximal 8 bis 19 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.